On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die DFB-Pokalparty in Berlin, die USA ist Eishockey-Weltmeister und im Tennis steht der nächste Grand Slam an. Das alles und noch viel mehr in Folge 278 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer begrüße ich David, aber es ist mal wieder David Müller, der heute mit mir tatsächlich das Wochengeschehen des Sports besprechen darf. Ich meine, David Bücker ist ja wahrscheinlich auch noch wohlverdient. Nach diesem Wochenende kann er sich erstmal erholen von dieser DFB-Pokal-Party, wenn auch nicht ganz erfolgreich für Bielefeld. Aber erstmal schön, dass du da bist, David Müller.
Ja, hallo Benny. Hallo an David. Ich hoffe, er hört uns zu. Er hört uns wahrscheinlich zu. Und ich glaube, es sah zumindest gestern auf den Videos, die er so geteilt hat, er sah da trotzdem relativ glückselig aus, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Also das Wochenende war wirklich begeistert, glaube ich. Begeisternd, glaube ich, auch für die Bielefelder. Aber wir werden gleich darauf schauen. Wir haben nämlich heute noch einiges, was wir auch noch besprechen müssen. Unter anderem zwei Weltmeisterschaften, nämlich die Tischtennis-WM und die Eishockey-WM, haben ja ihr Ende gefunden. Ebenso, es geht ja gerade im Handball so voll in die Vollen gegen Ende. Die European League, die Final Four, fand statt. Jetzt geht es ja gerade auch wirklich in der Bundesliga um die Wurst, was die Meisterschaft angeht. Im Radsport, der Giro steht an. Im Tennis, wie gesagt, der nächste Grand Slam. Es gibt Wintersport-News. Es gibt einen neuen Formel-1-Sieger in dieser Saison. Einige Rekorde aus der Leichtathletik und so weiter und so fort. Auch natürlich unter anderem das Europa-League-Finale, wo wir auch heute wieder den richtigen Mann an der Stelle haben mit einem Tottenham-Fan. Aber ja, wir fangen an, David, mit der Tischtennis-WM. Und ja, ich glaube, wenn man das Fazit zieht, bleibt am Ende das schlechteste Abschneiden der Männer seit 22 Jahren. Nur Patrick Franziska hat es bis ins Achtelfinale geschafft, ist da ja an der Nummer 13 Yun Yu Lin gescheitert. Ja, David, wie schaust du auf dieses Ergebnis? Im Doppel sah es bei den Damen ein bisschen besser aus. Aber ja, wie hast du jetzt auf diese WM in Doha geschaut?
Ja, sehr viel mit Schauen war da gar nicht, weil auch, sage ich mal, die Nachrichtenlage dazu, wie es so häufig ist bei solchen Sportarten, sehr dünn war in der Öffentlichkeit, leider. Wenn du natürlich den Damen und Herren vom deutschen Tischtennis-Team da ein bisschen folgst, kriegst du da zum Glück ein bisschen mehr mit. Aber auch da hat man die Enttäuschung gemerkt. Du hast es gerade angesprochen, dieses schlechte Abschneiden bei den Herren und Damen insgesamt. Seit sehr langer, langer Zeit geht man komplett leer aus, was die Medaillen angeht. Benedikt Duda auch im Einzel sehr früh ausgeschieden, als auch im Doppel mit Dank Yu, da gab es nicht viel zu holen. Ja, man merkt halt so ein bisschen dieser Umbruch, der gerade stattfindet. Timo Boll, der nicht mal mit dabei ist. Ovtcharov, der verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte. Ja, und das sind zwei große Lücken, die man erstmal füllen muss. Teilweise haben Duda, Franziska, auch Dank Yu, konnten das ja in der Vergangenheit schon mal nachweisen, dass sie das durchaus können. Da fehlt aber noch ein bisschen leider die Konstanz. Aber wir haben die Leute auch Annette Kaufmann, in der hat man ja sehr viele Hoffnungen gesetzt, auch relativ früh ausgeschieden, muss man allerdings auch sagen, ich glaube in Runde 2 gegen eine Spielerin, die in die Top 3 war, also insofern.
Ja.
Und auch Patrick Franziska, das waren 3-4, glaube ich, also auch ganz knapp ausgeschieden. Von daher, wir haben gute Spieler. Es gehört halt auch immer ein bisschen dazu, dass man auch ein bisschen Losglück hat. Wenn man die schwersten Gegner natürlich ganz am Anfang kriegt, sieht es immer blöd aus. Aber all in all, ja, WM enttäuschend. Aber man sollte da jetzt auch nicht total in Traurigkeit verfallen. Wir haben gute Spieler, die können was.
Ja, genau. Ich glaube, du hast Annette Kaufmann auch schon angesprochen, die wirklich beeindruckend mit 4-0 ja ins Turnier gestartet ist, mit einem Sieg ohne Satzverlust. Und dann, du hast absolut richtig gesagt, gegen die Nummer 3 der Welt, Chen Jingtong, die ja dann am Ende sogar bis ins Halbfinale der WM eingezogen ist, am Ende ihr aber auch einen heißen Kampf geliefert hat, 2-4 nur verloren, beim Stand von 1-1 in Sätzen sogar, glaube ich, einen Satzball im dritten Satz verpasst, das dann am Ende 10-12 noch verloren. Also da war sogar was drin gegen die drei der Welt. Da hat man gesehen, dass Kaufmann, die ja erst 18 Jahre alt ist, vielleicht auch echt ein Versprechen für die Zukunft ist. Genau, vielleicht sei da auf jeden Fall noch gesagt, ja, dank Q, genau, zweite Runde ausgeschieden. Da war mehr drin, gerade weil er gegen einen Mann ausgeschieden ist, der nicht mal in den Top 100 der Welt war. Ja, und immerhin hatten wir ja ein Frauendoppel im Viertelfinale. Im Doppel, das war ja immerhin ein solides Zwischenergebnis. Aber vielleicht so viel erstmal zur Tischtennis-WM und wir gehen zur anderen Weltmeisterschaft, nämlich in den Eishockey. Deutschland ja frühzeitig, trotz drei Siegen zum Start, am Ende ja doch noch ausgeschieden. Man hat dieses entscheidende Duell in der Vorrunde gegen Dänemark dann am Ende auch wirklich unglücklich verloren. Das heißt, nicht mal in die Playoffs geschafft. Am Ende gab es aber dann auch im weiteren Turnierverlauf durchaus einige spannende Bewegungen. Beispielsweise die Dänen eben, wie ich eben schon gesagt habe, die haben nicht nur Deutschland rausgeschmissen in der Vorrunde, sondern auch mal eben Kanada aus dem Turnier geworfen. David, nimm uns doch mal mit, wie hast du denn auf diese Weltmeisterschaft geblickt?
Aus deutscher Sicht natürlich war es hier auch enttäuschend eher, gerade nachdem der Start ja sehr, sehr, sehr gut war und dann die vier Niederlagen, die dann kamen. Du hast Dänemark angesprochen, aber zuvor gab es ja noch heftige Klatschen, muss man ja sagen, gegen die Schweiz, gegen die USA und gegen Tschechien. Insofern, ja, sind wir halt an der Stelle aktuell noch nicht, dass wir sagen können, okay, wir gehören jetzt zu den Besten der Welt. Ansonsten, du hast Dänemark angesprochen, leider sind sie da, ging es für sie nur bis hinein ins Spiel um Platz 3 und auch da haben sie dann deutlich gegen Schweden verloren, aber alle Achtung auf jeden Fall. Und die USA sind Weltmeister und da könnte man ja meinen, ich meine, die Tschechen waren amtierender Weltmeister, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig.
Man könnte ja meinen, USA und so bei Olympia zum dritten Mal, das ist ja sehr wenig, davon mal abgesehen, dass der letzte WM-Titel, glaube ich, auch schon geraume Zeit zurückliegt. Fand ich das sehr überraschend, aber gut, weil halt auch, muss man ja auch dazu sagen, auch die USA kommen halt nicht mit den absolut besten NHL-Spielern, wenn wir ja auch gleich nochmal ein Wort zu verlieren. Aber sie haben sich im Finale durchgesetzt, war auch ein knappes Höschen, 1-0 in Overtime gegen die Schweiz. Ich habe ja jetzt nicht total viel Ahnung zum Eishockey, ich gehe hier ab und zu mal, aber ich weiß auch das, also ein 1-0 im Eishockey, das kommt relativ selten vor, aber beweist durchaus doch, was für starke Abwehrreihen diese beiden Mannschaften gehabt haben müssen.
Ja, definitiv. Also ich meine, gerade wenn man sich auch die Halbfinals anguckt, da gab es ein 7-0 und ein 6-2 und auch in den Viertelfinals 5-2, 6-0, 5-2, 2-1, okay, für Dänemark gegen Kanada. In der Regel fallen schon das ein oder andere Tor mehr. Und ja, du hast absolut recht, die USA erst zum dritten Mal Weltmeister. Viele Top-Teams, du hast eben schon die Tschechen angesprochen, aber wie gesagt auch die Kanadier, die ja gegen Dänemark überraschend im Viertelfinale ausgeschieden sind. Viele Top-Teams, auf die musste die USA gar nicht treffen im Turnierverlauf. Das heißt, da wurde der Weg ihnen auch durch andere Spiele durchaus geebnet und am Ende tat man sich ja dennoch schwer gegen die Schweiz. Es ist aber trotzdem am Ende ja dieser Overtime-Krimi, der zum Sieg der US-Amerikaner führt. Genau, bei Deutschland ja wird jetzt natürlich sehr viel aufgearbeitet werden müssen. Wie gesagt, guter Start, drei Pflichtsiege in Folge und dann, ja, dann konnte man eben nicht nur keine Überraschung mehr einfahren, sondern auch gegen Dänemark als leichter Favorit, kann man glaube ich sagen, die Fahne schwenken und in der Vorrunde ausscheiden. Das war sehr, sehr bitter, obwohl ja auch durchaus einige NHL-Spieler dabei waren. Aber David, back to Eishockey und damit auch in die NHL. Ja, da geht es ja gerade tatsächlich um den Titel in der NHL. Florida gegen Carolina und Dallas gegen Edmonton. Wie sieht es denn da aktuell aus?
Florida hat tatsächlich heute Nacht Matchball gegen Carolina. Also wenn sie heute Nacht gewinnen, stehen sie im Finale. Und da geht es dann um den Stanley Cup bei Dallas gegen Edmonton. Muss man sich noch ein bisschen gedulden. Immerhin hat das Team von Leon Draisaitl heute Nacht gewonnen und sind somit in der Serie in Führung gegangen mit 2-1. Da wird es aber definitiv noch zwei Spiele geben. Das heißt, wenn Florida sich heute Nacht durchsetzen sollte, müssen sie sich noch ein paar Tage gedulden. Denn wie gesagt, Dallas gegen Edmonton, da wird es auf jeden Fall noch zwei Spiele geben.
Ja, ganz genau so ist es. Auch da werden wir natürlich dann darauf schauen, wenn die nächsten Partien in der kommenden Woche schon gespielt sind. Ja, und so viel sei es erstmal in diesem ersten Take. Wir haben natürlich noch fleißig vorbereitet für euch, unter anderem die Handball-Bundesliga, die Final Four. Es gibt in der European League auf jeden Fall gute Nachrichten aus deutscher Sicht. Der Radsport, wie gesagt, der Giro steht an, Tennis, das alles im nächsten Tag. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Handball. Da fand nämlich nicht nur die Bundesliga natürlich statt und die geht auf die Zielgeraden zu. Der Meisterschaftskampf ist offen wie lange nicht, sondern eben auch die European League. Die Final Four fanden ja am Wochenende statt in Hamburg. Ja, und direkt zwei deutsche Teams waren ja dabei, David. Die MT Melsung und, nee, drei sogar. Die MT Melsung, Flensburg-Handewitt und der THW Kiel, und wir hatten am Ende leider kein deutsch-deutsches Finale, aber am Ende einen deutschen Sieger mit der SG Flensburg-Handewitt. Die schlagen nämlich erst in der Verlängerung die MT aus Melsungen mit 35-34 und dann eben im Finale Montpellier HB mit ja, ebenfalls im Finale mit am Ende 32-25, ein deutlicher Sieg im Finale. Ja, am Ende, ich glaube, durchaus kann man sagen, der Torwart der von Flensburg-Handewitt, der große Mann, Kevin Möller, der 21 Paraden natürlich hier geschafft hat und einen Riesenanteil hat an diesem Sieg jetzt. Viele haben davon geredet, dass es die beste Saisonleistung bisher war, und davon kann man auch ausgehen. Ich meine, man ist ja in der Bundesliga nur auf Rang 6 aktuell und hat sich damit tatsächlich den Europapokalplatz für die kommende Saison gesichert.
Ja, und überhaupt auch den Titel verteidigt, ne? Das muss man ja auch dazu sagen, genau. Weil ich das immer schwierig finde, bei so einem Wettbewerb von Titelverteidigung zu sprechen. Sie haben es einfach nochmal gewonnen, war natürlich auch wichtig, nicht witzig, hoppala. Und im Halbfinale dieses direkte Duell gegen Melsungen, das war ja wirklich auch spitz auf Knopf tatsächlich, die Entscheidung fiel da ja erst in der Verlängerung. Insofern war eine brutale Stimmung auch in Hamburg, ein heimisches Finale gerade, auch wenn der HSV Hamburg wahrscheinlich da ein bisschen neidisch drauf geguckt hat, dass ausgerechnet Kiel und Flensburg da auch noch anrückten in der Barclays Arena. Aber ansonsten aus deutscher Sicht natürlich eine wahnsinnige Werbung für den Handballsport. Allerdings von, als ich vor ein paar Wochen ja hier auch schon mal war mit David, wo wir noch so drüber gespaßt hatten, naja, drei deutsche Teams, da wird schon einer gewinnen, ne? Und dann hat es ausgerechnet aber Montpellier auch noch ins Finale, obwohl am Ende Flensburg das ja relativ souverän geregelt hat, so wie Kiel ja auch souverän das Spiel um Platz 3 gegen Melsungen gewonnen hat.
Ja, ganz genau so ist es. Viel mehr gibt es ja auch gar nicht aus dem Handball, bis auf dass es ja ein Nachholspiel gab, nämlich für Magdeburg, die ja tatsächlich in Potsdam spielen mussten. Das war tatsächlich kein Problem für die Magdeburger, die ja im Nachholspiel ja dann am Ende deutlich mit 37-23 gewonnen haben. Und ja, damit steht ja auch Potsdam nun als Absteiger in der HBL oder aus der HBL fest. Und ja, David, diese Woche steht ja tatsächlich jetzt das Hammerduell an, ne? Es gipfelt jetzt wirklich in diesem Kracher zwischen Platz 1 und Platz 2, die beide ja punktgleich sind mit den Füchsen Berlin und der MT Melsungen. Am Donnerstagabend steigt dieses Duell hier in Berlin in der Max-Schmeling-Halle. Ich darf tatsächlich dabei sein und freue mich, oha, da enorm drauf. Das wird richtig, richtig gut, weil eben am Ende auch Melsungen tatsächlich das Hessen-Derby gegen Wetzlar am Ende gewonnen hat in der vergangenen Woche. Oft ist man da gegen Wetzlar vorher gestolpert, aber diesmal hat man es geschafft. Und Melsungen hat ja jetzt wieder ein Final Four, nach dem DHB-Pokal jetzt auch in der European League verloren. Ja, jetzt geht es eben um den letzten Titel, der noch drin ist. Das wäre der erste Titel der Vereinsgeschichte.
Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Also ich glaube, gerade in dieser Phase hinein, da gerade bei so einem Spiel da dabei sein zu können, das ist natürlich hochgradig spannend, davon mal abgesehen, dass es ja auch am Mittwoch, da beginnt ja quasi dieser Hammer-Handball-Spieltag in der Bundesliga, dass da auch einiges dann an Entscheidungen kommen wird, egal ob es jetzt die Meisterschaft ist, ob es die europäischen Plätze sind. Und wie gesagt, ein Abstiegsplatz, meine ich, gibt es ja noch oder ist ja noch zu vergeben, neben den Potsdamern.
Ja, so ist es. Da steht auf jeden Fall noch was aus. Das heißt, auch unten bleibt es noch spannend. Erlangen wäre da ja gerade abgestiegen, aber da sieht es ja gerade punktgleich aus mit Bietigheim und Stuttgart, die beide ebenfalls 14 Punkte haben. Also da kann es noch richtig spannend werden. Wetzlar ist immerhin schon so gut wie gerettet da mit 18 Punkten, obwohl sie keine gute Saison spielen. Genau, Aber so viel zum Handball und wir gehen zum Radsport. Die finale Giro-Woche steht jetzt an. Die 15. Etappe ist gestern hinter uns gebracht worden beim Giro d'Italia. Am Ende gewann Carlos Verona diese 15. Etappe als Ausreißer vor Stork in Asiago. Und ja, ein ganz großer Name, der schwächelt aktuell und verliert auch weiter Boden auf die Spitze, nämlich Primoz Roglic.
Ja, der in der Gesamtwertung aktuell nur noch auf Rang 10 rangiert mit 3 Minuten und 53 Sekunden Rückstand. Ich sage mal so, das war im Radsport noch einiges möglich, aber das war natürlich heftig die letzte Woche. Das lief gar nicht gut für ihn und hingegen weiterhin gut für Del Toro, der weiter das Feld von vorne anführt vom UAE-Team Emirates vor Simon Yates, der auch nur 1 Minute und 20 Sekunden Rückstand hat. Du hast eben Florian Stork angesprochen, der beste Deutsche. Aktuell gestern überraschend Zweiter geworden, aufs Podium gefahren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ist auch, wie gesagt, im Gesamtranking der beste Deutsche auf Platz 28. Aber gut, ich glaube, ins Rennen nach vorne wird er nicht eingreifen. Das ist auch nicht sein Job. Hat da Rückstand von 33 Minuten und 59 Sekunden. Also insofern ist das aber trotzdem allgemein für das deutsche Team ein gutes Zwischenergebnis. Vielleicht passiert da auch zwischendurch da noch was. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und ansonsten, hast du ja schon angesprochen, geht es jetzt in die letzte Woche. Wir sind da sehr gespannt drauf, was da noch passiert.
Genau, Isaac Del Toro, 21 Jahre alt, Riesentalent da an der Spitze. Mal sehen, ob er es tatsächlich bis zum Ende durchgezogen bekommt. Da werde ich dann in der kommenden Woche natürlich mit David wieder drüber reden. Genau, deswegen so viel sei hier erstmal gesagt zum Radsport und wir gehen in den Tennis. Und bevor wir ja auf den Grand Slam, der jetzt ansteht, schauen, müssen wir, glaube ich, noch ein, zwei Worte verlieren zu Hamburg, zum ATP-Turnier in Hamburg, zum ATP-500er-Turnier in Hamburg. Weil aus deutscher Sicht muss man da leider wieder konstatieren, die Serie von Alexander Zverev in diesem Jahr, die ist wirklich ja sehr betröppelnd, kann man glaube ich sagen. Nicht nur bei den Masters war glaube ich das Beste, was einmal gelang, ein Viertelfinale und sehr, sehr viele auch aus in dem ersten Spiel von Zverev. Auch jetzt im Achtelfinale geht es gegen den Franzosen Muller am Ende raus. Sehr, sehr überraschend. Irgendwie mehren sich auch die Ausreden eines Alexander Zverev. Dann ist es einmal, dass er in der Nacht zuvor wohl 37 Mal sich übergeben musste. Dann sind es mal Insekten, dann sind es mal die Bälle, die wohl Juniorenbälle seien. Also das wöchentlich hört man da neue Ausreden. Und jetzt geht es eben in den nächsten Grand Slam mit den French Open, David. Und wie schätzt du da die Chancen eines Alexander Zverev ein?
Ja, wir hatten ja nach seiner Niederlage bei den Australian Open, hatten wir ja gesagt, ah Mensch, wir haben ja alle mit ihm gelitten und gesagt, ah Kacke, ne, Finale erreicht, wieder verloren. Aber Junge, jetzt kommt dein Ding, jetzt kommt Sand, jetzt kommen die French Open, das ist das, was dir liegt. Problem, da wussten wir noch nicht, dass seine Form, die er in Australien hatte, wieder deutlich abfallen würde aus diversen Gründen. Und das macht es jetzt natürlich ganz, ganz schwer. Ich meine, Boris Becker hat zum Beispiel, du hast hier die Thematik mit dem Übergeben angesprochen, da hat Boris Becker gefragt, ja, warum spielt er dann überhaupt? Also insofern ist es da clever. Ich meine, ja klar, Hamburg, das ist irgendwo sein Turnier gewesen, ja, aber gerade in Bezug darauf, dass ja jetzt, wie gesagt, mit den French Open jetzt dieses riesige Event vor der Tür steht, ist halt die Frage, ob es sich da lohnt, sich dann da durchzuquälen. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wie er sich geben wird. Ich würde dann einfach mal die Überleitung zu den French Open gleich machen. Ich glaube, ja, Das bietet sich gut an. In Hamburg hat übrigens der Italiener Flavio Cobolli gewonnen im Finale gegen Andrei Rublev, nur um das mal abzuschließen. Und ansonsten, die French Open sind ja schon im vollen Gange. Da gab es auch schon gute und schlechte Nachrichten, was das deutsche Team angeht, denn Laura Siegemund und Jannik Hanfmann sind bereits ausgeschieden. Positive Nachrichten, Eva Lüss hat es geschafft, hat gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns gewonnen. Aktuell ist Tamara Korpatsch noch im Einsatz. Tatjana Maria spielt später noch gegen Krejcikova, was natürlich Hammer ist für die erste Runde. Genauso wie Daniel Altmaier, der auf Taylor Fritz trifft, und Jan-Lennard Struff spielt gegen Sebastian Uffner. Also das sind natürlich für die erste Runde sehr stramme Duelle. Alex Zverev spielt morgen erst, also am Dienstag, gegen Lerner Thien, auch ein Amerikaner. Das ist eigentlich ein Must-Win. Und Maxi Matera trifft auf Adam Walton aus Australien. Ansonsten kann man vielleicht bis hierhin sagen, wie gesagt, ist jetzt gerade der zweite Tag bei den French Open, hier am Montag. Insofern müsst ihr da ein bisschen selber gucken, ehe die Aufnahme raus ist. Kann sich ein bisschen was noch verändert haben. Ansonsten haben sich aber bisher die Favoriten eigentlich alle durchgesetzt. Also ob Sabalenka, Zheng, Paolini, Tommy Paul, Francis Tiafoe oder Ben Shelton sind, alle bisher weitergekommen. Große Überraschungen hat es bis hierhin noch nicht gegeben. Aber da hoffen wir vielleicht, dass der ein oder andere Deutsche gerade gegen einen Favoriten vielleicht eine Überraschung schafft. Und dass Alex Zverev vor allem jetzt die erste Hürde nimmt und das möglichst auch ohne Satzverlust. Das wäre nicht so ganz unwichtig.
Genau, dass man sich da nicht von Anfang an direkt quält. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz. Natürlich, Eva Lüss wahrscheinlich auch aktuell das größte deutsche Versprechen oder die Person geschlechterübergreifend mit der besten Form. Auch wieder übrigens eine besser gesetzte in Runde 1 geschlagen mit Stearns. Und das auch deutlich, 6-0, 6-3. Ja, die mausert sich da Stück für Stück gerade in der Weltspitze nach oben. Das ist echt sehr, sehr erfreulich zu sehen. So viel dazu. Das wird, glaube ich, noch mal eine packende Woche. Eine erste Woche bei den French Open. Da können wir uns sicherlich auf einige tolle Spiele freuen. Und so viel sei es jetzt auch für diesen zweiten Take. Wir haben aber natürlich noch reichlich weiteres für euch im Petto. Unter anderem echt prominente Karriereenden im Wintersport. Da sieht man gerade wieder, dass wir gerade zwar in einer Art Sommerloch sind, aber die Schlagzeilen enden auch hier nicht. Im Motorsport natürlich Formel 1 in Monaco. Lando Norris gewinnt da seinen ersten Titel in der Saison. Leichtathletik gibt es einige Rekorde und auch im Darts und im Basketball gibt es Neues. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns wieder mit, wie gesagt, dem Wintersport und einem Haufen von Rücktritten, über die zumindest erwähnt werden müssen. Wir haben gleich drei Namen aus dem Skispringen, drei große Namen aus dem Skispringen, die ihre Karriere beenden. Und das ist einmal Robert Johansson, Kamil Stoch und Manuel Fettner. Wir fangen vielleicht mit Robert Johansson an, der norwegische Skispringer, der ja auch aufgrund dieses Manipulationsskandals von Lindvik, war es, glaube ich, im Rahmen rund um den Jahresbeginn zwischenzeitlich gesperrt war, hat jetzt seinen Rücktritt erklärt. Es wurden ja direkt mehrere norwegische Athleten gesperrt. Johansson auch, der sich da ja auch an die Medien gerichtet hat und gesagt hat, mir konnte nichts vorgeworfen werden. Ich wurde aber dennoch gesperrt. Sicherlich hängt das auch damit zusammen. Aber ja, was bleibt, stellt sich dann natürlich die Frage. Nicht nur sein bekannter Schnauzer, der Zwirbelbart, der in Deutschland eigentlich immer nur mit Horst Lichter in Verbindung gebracht wird. Am Ende ja drei Einzel-Weltcup-Siege, 2021 WM-Zweiter in Oberstdorf auf der Großschanze. Und er hatte zwischenzeitlich auch den Skiflug-Weltrekord inne. 252 Meter sprang er 2017. Der wurde dann eben nur von Stefan Kraft übertroffen, 30 Minuten später übrigens. Das war wirklich echt ein packender Wettbewerb. Aber ja, da geht auf jeden Fall ein großer. Wer noch größer ist, das ist Kamil Stoch, der Pole, durchaus einer der besten polnischen Skispringer aller Zeiten. Dreimal Olympiasieger, ich glaube am Ende 39 Weltcup-Siege gefeiert. Der letzte ist aber auch schon wieder 4 Jahre her, also die besten Zeiten sind auch schon länger her, aber der gute Mann ist mittlerweile schon 37 Jahre, er hat schon gesagt, er will nicht so lange machen wie Nobuyaki Kasai, der mit über 50 noch dabei ist, und ja, hat jetzt ebenfalls sein Karriereende bekannt gegeben. Und last but not least, Manuel Fettner, liebe Grüße an David Bücker in dem Fall natürlich, ein absoluter Lieblingsspringer von ihm, der mittlerweile übrigens schon 39 Jahre alt ist. Übrigens, er und Kamil Stoch werden nach der kommenden Saison ihre Karriere beenden. Also die haben noch einen Winter vor sich, ihr werdet sie noch mal sehen können. Ja, und Manuel Fettner natürlich auch einiges erreicht in seiner Karriere. Wir werden dann nochmal tiefer drauf eingehen. Aber bis ins hohe Alter auch wirklich absolut tolle Ergebnisse einfahren können und in der Weltspitze auch noch Erfolge feiern können. Ich glaube, da gucken wir nochmal genauer drauf, wenn es tatsächlich soweit ist. David, wir kommen gleich zu dir. Hm. Nur ein Name noch aus der nordischen Kombi, denn Jürgen Graubak, noch ein Norweger, hat übrigens auch sein Karriereende bekannt gegeben. Vierfach Olympiasieger, eine absolute Legende in seiner Sportart, zweimal Einzelgold in Peking zu 22 unter anderem. Also ja, da geht auch ein ganz großer, auch der hat sein Karriereende bekannt gegeben. Erfreuliche Nachrichten nach diesen ganzen negativen Krams, David, gab es aber aus deutscher Sicht, denn Sochi 2014, Staffel, Olympia, im Biathlon. Es gab Silber damals für das deutsche Team, aber aufgrund eines Dopingfalls im Nachhinein und der Sperrung von Ostjugow heißt es plötzlich Gold.
Ja, denn Daniel Böhm und Erik Lesser, Simon Schemp und Arne Pfeiffer, die damals sich den Russen, glaube so um 3, paar zerquetschte Sekunden geschlagen geben mussten, können sich jetzt darauf freuen, dass sie jetzt bald sich nochmal Olympiasieger nennen können. Und das war durchaus ein langwieriger Prozess, weil die Sperre vom Kass für Ostjugow gab es ja schon länger und die quasi die Anweisung, seine Ergebnisse zu annullieren. Ich glaube, da ging es um den Zeitraum zwischen 2010 und Februar 2014 oder März 2014, wo die Olympischen Spiele halt mit reinfallen. Und da gab es ja noch diverse Verfahren. Er ist ja zweimal auch noch mal vor Gericht gezogen, vom Schweizer Bundesgericht, meine ich, die aber seinen Einspruch abgewiesen haben. Somit sind alle Rechtsmittel jetzt auch endgültig ausgeschöpft. Das heißt, Urteil ist rechtskräftig und es wird die Goldmedaille auf jeden Fall geben. Sind jetzt ein bisschen gespannt, in welchem Rahmen das sein wird. Die Jungs wünschen sich natürlich, dass man das vielleicht nächstes Jahr bei den Olympischen Winterspielen nachholen kann. In Antholz finden ja da die Wettbewerbe statt. Und ob man da vielleicht einen Rahmen zu findet, die Medaillenübergabe zu machen, das wäre total schön. Auf der anderen Seite hat Erik Lesser auch angeboten, es in seinem Garten zu machen. Allerdings befindet er sich noch im Bau. Also da müsste er sich noch ein bisschen beeilen, aber ich glaube so, also bei Olympischen Winterspielen nochmal diese Zeremonie durchzuführen, das hätte doch was. Und ich glaube, man wird nie alt, um nochmal Gold zu gewinnen, oder? Oder man ist nie alt genug, um nochmal sich Olympiasieger nennen zu können, auch wenn es dafür 11 Jahre braucht.
Definitiv. Sicherlich wird das Ganze nicht mehr so emotional wie direkt nach dem Wettbewerb. Aber ja, eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Auch unter anderem vor allem für Daniel Böhm, der da nochmal nachträglich Olympiasieger sich nennen darf. Das ist natürlich echt eine ganz besondere Geschichte auch für ihn. Genau, so viel zum Wintersport. Für die aktuelle Jahreszeit haben wir uns, glaube ich, genug damit beschäftigt. Und wir gehen in den Motorsport bzw. zur Formel 1. Da gibt es nämlich wieder einen Sieger von McLaren, diesmal aber nicht Oscar Piastri, sondern Lando Norris, der nicht nur das Qualifying für sich entscheidet, sondern auch am Ende den Start-Zielsieg beim großen Preis von Monaco einfährt. Jetzt sind es nur noch 3 Punkte Rückstand auf Piastri, also McLaren, was für eine Saison bisher. Wie hast du diese Saison bisher wahrgenommen? Oder auch gerade jetzt natürlich Monaco wahrgenommen, weil ich glaube, viele sind kein Riesenfan von Monaco in Gänze.
Ja, es wurde ja in diesem Jahr mal was Außergewöhnliches versucht, nämlich wurde den Teams auferlegt, zwei Stops definitiv im Rennen machen zu müssen. Das ist ja ein absolutes Novum, weil normalerweise entscheidet jetzt ja jeder Rennstall für sich selbst, wie viele Boxenstops man machen möchte. Um den Grand Prix, wie gesagt, attraktiver zu machen, wurde es halt festgelegt. Aber für Spannung hat das nicht wirklich gesorgt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Das waren auch hinterher einstimmig so ein bisschen die Stimmen. Ich glaube, Max Verstappen hat auch gesagt, naja, das hatte so leicht Mario Kart-Vibes. Beim nächsten Mal beschmeißen wir uns dann mit Bananen. Also das Votum war eher so negativ. Und das hilft natürlich diesem Grand Prix nicht besonders. Ich muss auch ehrlich sagen, ja klar, Monaco, es hat Tradition, es hat Glamour, die Stars und Sternchen sind da und ich habe lieber einen Monaco Grand Prix anstatt jetzt noch einen fünften US Grand Prix, also insofern. Aber ja, es ist halt nicht sonderlich attraktiv, du hast es gesagt. Norris, Leclerc, Piastri, die Top 3 am Ende im Rennen. So war auch die Startaufstellung, also so war das Ergebnis des Qualifyings. Insofern, ja, hat es die großen Veränderungen da leider nicht gegeben, was das halt früher attraktiv gemacht hat, dass es halt da sehr viele Crashs gab und so. Gab es jetzt auch noch, aber nicht mehr so, auch vor allem im Rennen nicht mehr. Da gab es ja an sich nur 2 Ausfälle überhaupt, meine ich. Bin ich im Tapferrutsch. Ja, genau, Fernando Alonso und Pierre Gasly. Ich kann mich teilweise erinnern, früher, da kamen die mit 10, 12 Fahrer überhaupt ins Ziel. Also insofern hat das ein bisschen abgenommen. Was man positiv sagen kann, ist vor allem, naja klar, die McLaren-Dominanz. Da brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht auf die Teamwertung gucken. Die bauen da den Vorsprung weiter auch aus vor Ferrari. Leclerc zweiter, wie gesagt. Hamilton auf Platz 5. Verstappen fuhr immerhin noch auf Platz 4. Und was aber stark war, Isaac Hadjar, Racing Bull, Platz 6. Und sein Teamkollege Liam Lawson auf Platz 8. Also insofern werden da auch die ersten Punkte geholt. Und auch die Williams mit Alex Albon und Carlos Sainz komplettieren die Top 10. Überraschend draußen George Russell nur 11. Und ja, muss man leider sagen, auch wieder ein schlechtes Wochenende fürs Kick-Sauber-Team. Und Nico Hülkenberg im Rennen nur 16. geworden. Und Yuki Tsunoda und Kimi Antonelli, ganz langsam, der sowieso auch das ganze Wochenende wieder so seine Problemchen hatte, nur auf 17 und 18. Also, man kann durchaus sagen, Monaco durchwirbelt durchaus die Wertungen und Rennergebnisse auch mal durcheinander. Allerdings nicht so in dem Rahmen, wo man sagen kann, okay, es ist für die nächsten Jahre so wahnsinnig attraktiv.
So ist es. Du hast gerade schon den Namen Liam Lawson erwähnt. Sicherlich auch ein wichtiges Ergebnis für ihn, beziehungsweise generell für Racing Bulls, weil ja auch Lawson nach seinem Downgrade zu Racing Bulls auch da schon wieder unter Druck stand und nachgedacht wurde, ob man ihn sogar komplett aus der Formel 1 verbannen sollte, nach diesem schwachen Saisonstart auch bei Racing Bulls danach. Aber gutes Ergebnis für zwischendrin hier. Du hast absolut recht. Nach dieser langen Dominanzphase von Max Verstappen scheint es jetzt auf jeden Fall in dieser Saison mindestens Dominanzphase von McLaren hinauszulaufen. Aber auch da bleiben wir dran und wünschen uns natürlich ein bisschen mehr Spannung im weiteren Verlauf der Saison. Ansonsten, bevor dann natürlich im Sommer die ganz großen Highlights auch in der Leichtathletik stattfinden, sind dann natürlich wieder einige Rekorde gefallen, die zumindest erwähnt werden müssen. Und das sind einige. Wir fangen vielleicht an mit dem Hindernislauf, beziehungsweise Frederik Ruppert, der Deutsche, der mal eben einen 25 Jahre alten deutschen Rekord bei den 3000 Metern tatsächlich pulverisiert hat, kann man glaube ich sagen. Am Ende um 14 Sekunden seine eigene Bestzeit überboten. Tatsächlich drittschnellster Hürdenläufer aller Zeiten in Europa. Mit einer Zeit von 8:01.49, also 8 Minuten, eine Sekunde und 49 Millisekunden. Zuvor war es 8:15. Also wirklich brutal, was der da geschafft hat. War aber längst natürlich nicht der einzige Rekord, über den wir reden müssen, denn wir können direkt weitergehen zu Konstanze Klosterhalfen, die ja über die 10 Kilometer auf der Straße den deutschen Rekord verbessert hat. Neuer Straßenrekord da beim traditionellen Via de Laredo-Rennen. 30:46 am Ende die Bestmarke von Melat Kejeta aus dem Oktober 2020 am Ende jetzt überstanden. Die lag, glaube ich, bei 31:07. Also auch da relativ deutlich. Weiter geht's im Hammerwerfen, wo Merlin Hummel tatsächlich als erster deutscher Hammerwerfer seit 18 Jahren mal wieder die 80 Meter geknackt hat. Also auch da ein großes neues Versprechen für die Zukunft. Merlin Hummel, ich glaube, er ist 23 und hat sich damit mal eben zur Nummer 4 der Welt jetzt aktuell gemausert. Auch das ist für ihn und für die Sportwelt durchaus eine große Überraschung gewesen. Und da wird die tollste Meldung eigentlich ist, der mittlerweile 105-jähriger Thailänder hat bei den World Games tatsächlich 4-mal Gold geholt. Er war tatsächlich der einzige Sportler, der in der Altersklasse über 100 angetreten ist. Aber tatsächlich, also einfach eine beeindruckende Leistung mit 105 Jahren. Wir können auch kurz mal drauf schauen, was es am Ende alles war, was er mitgemacht hat. Er war nämlich, er hat die 100 Meter mitgemacht, am Ende 38,55 Sekunden gelaufen, aber auch im Kugelstoßen, Diskuswurf und im Speerwerfen ist er angetreten. Deswegen 4 Medaillen als einziger in seiner Altersklasse, aber trotzdem, ja, also 105 Jahre, Hut ab.
Wow. Also man sagt ja, ein Mensch ist keine Maschine, aber schreibt er irgendwie Bücher oder macht er, also ich würde gern mal sein Lebensgeheimrezept wissen. Also das er muss ja besondere Dinge tun, dass man mit 105 Jahren noch solche Dinge machen kann.
Gerade 100 Meter, ne? Also ja, tatsächlich die 100 Meter, also da ist die Zeit fast egal. Wenn du 100 Meter noch versuchen kannst zu sprinten mit 105 Jahren, dann scheint es dir körperlich ganz gut zu gehen. Der Name war übrigens Sawang Yanpram, der einzige in der Altersklasse über 100, mühelos die 100 Meter bestritten unter anderem. Naja, so viel, glaube ich, erstmal hierzu und David, erzähle ich dir mal wieder ein bisschen etwas über den Dartsport. Darauf hast du dich bestimmt schon sehr gefreut.
Ja,
denn die Playoffs. Ist schon okay. Komm. Regelmäßig, wenn du hier bist, dann musst du auch dir mal ein bisschen was zu Darts anhören, damit du dich komplett hinterm Mond lebst. denn ja, jetzt geht es tatsächlich ja bei der Darts Premier League in die Playoffs. Der letzte Spieltag der Premier League-Saison ist hinter uns gebracht worden. Am Ende gewinnt, wenig überraschend, Luke Littler. Den Tag oder den Abend, unter anderem übrigens mit einem 114er Average im Viertelfinale gegen Stephen Bunting, den er mit 6:1 besiegt. Dann eben auch Nathan Espinel geschlagen und Luke Humphries in der Wiederauflage des WM-Finals von vor 2 Jahren. Hut ab. Und die Playoffs stehen jetzt auch fest. Und da steht fest, dass Michael van Gerwen nicht in den Playoffs dabei sein wird. Am Ende haben sich tatsächlich Nathan Espinel und Gervin Price Platz 3 und 4 gesichert. Deswegen die Ausgangslage und die Playoffs, die jetzt an diesem Donnerstag anstehen, sind Luke Littler gegen den viertplatzierten Gervin Price und Platz 2 Luke Humphries gegen Nathan Espinel. Am Wochenende fand dann noch ein European Tour Turnier statt im niederländischen Rosmalen und da gibt es aus deutscher Sicht gleich mehrfach Positives zu erzählen. Zum einen hat Max Hopp sein Debüt auf der European Tour wieder gefeiert und dort auch direkt Erfolgreiches meistern können. Der ehemalige Rekordteilnehmer für die WM, Max Hopp, schlägt Luke Woodhouse in Runde 1, gegen dann in Runde 2 gegen den Turniersieger am Ende, Johnny Clayton, 2-6 deutlich raus. Aber wir hatten 2 Deutsche in der Finalsession dabei. Ricardo Petrezko, der sich bis ins Viertelfinale spielte, und Nico Springer, der das erste Mal in einem PDC-Finale stand. Das Riesentalent verliert am Ende 6:8 gegen Johnny Clayton im Finale, aber unter anderem auch einen 108er Average im Turnierverlauf gespielt. Also der Mann ist on fire und hat sich damit endgültig, glaube ich, präsentiert, dass er auch die Besten der Besten schlagen kann. Genau, auch da geht es jetzt nächstes Wochenende übrigens weiter. Ich glaube, es ist Sindelfingen, was als nächstes ansteht auf der European Tour. Da schauen wir dann in der kommenden Woche drauf. Und noch eine kurze Meldung. Phil Taylor hat jetzt auch übrigens sein Karriereende von der Seniors Tour angekündigt. Der 16-malige Weltmeister und 15-malige World Matchplay Champion hat angekündigt, dass er auch keine Exhibitions mehr spielen wird, sondern er wird sich komplett vom Darts zurückziehen. So viel hierzu. Und David, du kannst uns jetzt mal ein bisschen was erzählen, wie es in der NBA und in der BBL aussieht. Auch da, in der NBA, gibt es ja deutsche Beteiligung.
Ja, und da sind wir in den letzten Zügen mit Isaiah Hartenstein, der bei Oklahoma spielt. Da schaut es bisher ganz ordentlich aus, denn Oklahoma führt in der Serie gegen Minnesota mit 2:1. Ist aber noch alles offen, wie gesagt, auch da. 2 Spiele wird es minimal noch geben. Ähnlich sieht es bei den New York Knicks aus, gegen die Indiana Pacers spielen. Hier führt Indiana mit 1:2. Also insofern auch da alles offen, aber wir gehen schnurstracks aufs Finale zu. Und der BBL haben ja die Playoffs begonnen und da gab es sehr, sehr klare Siege für die Bayern, die sich gegen den mitteldeutschen BC souverän in der Serie mit 3:0 durchgesetzt haben. Dasselbe gilt für Ratiopharm Ulm, die endgültig eine verkorkste Berliner Saison beendet haben. Alba hatte keine Chance, 0-3 rausgeflogen, endgültig. Und dann haben wir noch zwei Duelle, wo noch ein bisschen was offen ist, wo aber morgen auch eine Entscheidung kommen könnte. Braunschweig führt aktuell in der Serie gegen Würzburg mit 2-1, genauso wie Heidelberg gegen Chemnitz. Also insofern kann da morgen oder wird insofern eine Entscheidung auf jeden Fall fallen, ob es weitergeht oder ob wir dann morgen da endgültig klare Verhältnisse für das Halbfinale haben.
Ganz genau, also da ist noch ein bisschen Spannung drin, zumindest in manchen dieser Playoff-Partien. Und auch da geht es natürlich jetzt unter der Woche direkt heiß weiter. Und ja, wir verabschieden uns in den letzten Take, David, weil wir müssen gleich noch unter anderem natürlich über den DFB-Pokal sprechen, über das grandiose Finale und diese Zustände hier in Berlin zwischen Bielefeld und Stuttgart. Wir werden natürlich aber auch kurz auf das Europa-League-Finale blicken, auf den Stand in der Relegation. Vielleicht auch, was du vom Finaltag der Amateure mitgenommen hast. Zumindest kann man da ja kurz darauf eingehen, auf das, was raussticht. Nur kurz auf die internationalen Ligen. Und genau, dann gibt es auch noch eine Info, denn wir werden auch wieder eine Saisonrückschau mit dir machen. Aber das alles gleich nach der kurzen Unterbrechung. Und da sind wir wieder und sprechen jetzt in unserem letzten Take, wie gesagt, über den Fußball, über König Fußball. Und der hat uns an diesem Wochenende, glaube ich, in der bundesdeutschen Hauptstadt etwas ganz Besonderes kredenzt. Wir hatten das DFB-Pokalfinale, Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart. Und ja, David und ich, David Bücker und ich, also nicht du, David, leider, wir waren an diesem Wochenende unterwegs. Wir haben ein bisschen uns um das Stadion rundum umgeguckt, aber waren natürlich auch am Alexanderplatz, wo das große Fanfest der Bielefelder anstand. Die Stuttgarter waren ja, glaube ich, am Breitscheidplatz, wo sie sich gesammelt hatten. Und ja, am Ende gewinnt Stuttgart das DFB-Pokalfinale mit 4-2 gegen die Arminia, gegen das Märchen dieser DFB-Pokalsaison oder dieser deutschen Fußballsaison, kann man, glaube ich, sagen. Das endgültige Märchen gab es also nicht, aber es war dann doch arg romantisch, auch wie dieses Spiel geendet hat, oder?
Ja, durchaus. Ich sag auch mal so, es war jetzt dadurch, dass es relativ schnell so 3-0 zur Pause, 4-0 dann früh in der zweiten Halbzeit stand, war die Spannung so ein bisschen raus. Und ja, es hat natürlich Spannung erzeugt, als es auf einmal 4-2 stand, aber so ganz rangekommen ist man ja auch nicht mehr. Was aber das Spiel so interessant gemacht hat, immer, dass man sich hinterher fragt, okay, es war jetzt nicht das allerspannendste Pokalfinale, da gab es in der Historie deutlich spannendere. Aber bei diesem Finale habe ich mir oft so die Frage gestellt, was wäre gewesen? Was wäre gewesen, wenn Bielefeld die erste riesige Chance nutzt, wo der Ball eigentlich aus der, er muss ja reingehen, nein, aber er geht gegen die Latte. Was passiert, wenn vor dem ersten oder vor dem zweiten Tor die Bielefelder sich da nicht gegenseitig anschießen und die Stuttgarter allein aufs Tor zu rennen? Was passiert, wenn vielleicht nicht das vierte Tor fällt und das erste Tor vielleicht ein bisschen früher etc. pp.? Also du hattest in diesem Spiel, und es sah am Ende vom Ergebnis her ja in Anführungszeichen deutlich aus, aber du hattest in diesem Spiel, und das weiß man nur, wenn man es selber gesehen hat, immer diese Momente, wo du gesagt hast, geht das in die andere Richtung, dann kommt hier wirklich nochmal Feuer rein. Ganz final hat es dann leider nicht geklappt, aber trotzdem, also nochmal, es ist, die Bielefelder haben das Beste draus gemacht und man muss ja fairerweise auch mal sagen, Stuttgart war auch so unfassbar effektiv, wie es in dieser Saison, was sie können, aber was sie in dieser Saison zum Beispiel selten gezeigt haben.
Absolut, also am Ende waren es ja wirklich diese einzelnen Momente, diese einzelnen, ehrlicherweise auch wirklich horrenden individuellen Fehler von Bielefeld, die diese Partie entschieden haben. Ich meine, in diesen 13 Minuten zwischen Minute 15 und Minute 28 sind ja 3 Tore gefallen. Und am Ende konntest du ja fast eine Schablone über alle 4 Gegentore von Bielefeld legen und du hattest das Gefühl, das waren ähnliche Gegentore. Das heißt, Fehler im Aufbauspiel, Kurzpassspiel, ich glaube, es war sogar Oppi, der dann, glaube ich, 15 Meter gelaufen ist und den Ball dann am Ende vertändelt hat. Also solche Aktionen dann eben, die diese Partie entschieden haben, die Bielefeld eben im Vorhinein im Turnierverlauf nicht gemacht hat. Sonst war das ein offenes, wäre das ein offenes Spiel geworden, definitiv. Aber ja, Spieler wie ein Nick Woltemade, der wieder gezeigt hat, dass der mit seinen schlachsigen über 2 Metern oder wie groß der Mann auch immer noch immer ist, immer noch so schnell ist und so wendig ist. Das sieht gar nicht so schnell aus, wenn man ihn laufen sieht, aber was der für Meter macht und was der individuell auch für eine Klasse mitbringt, ja, das war dann am Ende auch wirklich, ja, das Ding. Aber ja, was wäre, wenn diese Aktion von Sarin Renbase, ich glaube, in der 12. Minute war es, wenn es eben nicht an die Latte, an den Querbalken geht. Es war eine 100-prozentige, kann man, glaube ich, auch sagen. Es lief einfach an diesem Tag leider nicht viel für die Arminia. Dennoch schön, dass dann am Ende noch 2 Tore gefallen sind. Und ja, das hat man auch gemerkt im Hofbräuhaus, wo wir dann das Spiel gesehen haben. Auch dort ein Großteil der Arminien übrigens, die kein Ticket bekommen haben fürs Stadion. Diese Stimmung, das hat wirklich noch mal am Ende die Stimmung ins Positive gehoben und gezeigt, wir sind hier mit einer guten Morale und einem guten Spiel aus diesem Turnier ausgeschieden im Finale und konnten damit dennoch eine wunderbare Saison mit Aufstieg krönen. Und unter der Woche findet ja jetzt auch noch der Westfalen-Pokal statt. Im Finale gegen Lotte gibt es ja noch einen Titel zu holen, unter Umständen.
Ja, das wird eine sehr interessante Geschichte, auch wie sie da, also auch diese ganzen Feierlichkeiten und so, werden wir ja gleich nochmal David hören, hat uns ja auch einen Bericht dargelassen, wie sie ja auch vorm Rathaus jetzt dann auch gefeiert haben. Ich bin gespannt, wie sie da jetzt nochmal die PS auf die Straße kriegen nach diesen sehr intensiven Wochen mit dritter Liga, mit Pokalfinale. Ich will nicht sagen, dass Lotto da gute Möglichkeiten hat, aber es wäre ja nur menschlich, sage ich jetzt mal. Ne? Obwohl auch für die Bielefelder es ja schon das Ziel sein sollte. Obwohl sie sind ja nächste Saison, weil sie aufgestiegen sind, sie sind ja gesetzt. Also insofern müssen sie sich ja nicht mehr für den Pokal qualifizieren.
So ist es, genau. Darüber müssen sie sich keine Gedanken mehr machen. Aber so ein Titel, der tut ja dennoch ganz gut, wenn man schon die Chance darauf hat. Aber genau, auch das wird in der nächsten Folge vielleicht noch mal kurz Thema sein. David, wir gehen direkt ins nächste Finale. Wir gehen nämlich zu deinem Tottenham, müssen wir ja sagen. Es gibt einen Titel für die Hotspurs, das im Finale gegen Manchester United am Ende Timo Werner, der endlich einen Titel feiern kann. Er hat ja angekündigt, er will unbedingt Titel gewinnen mit Tottenham. Wie groß sein Anteil daran ist, das können wir eindeutig sagen. Es geht gegen null, aber am Ende steht eben der Titel für Tottenham.
Ja, 17 Jahre darauf gewartet und der letzte Titel in der Europa League, wobei damals hieß er noch UEFA Cup, war ja auch, ist auch schon eine Weile her, 83, 84 zuletzt. Ja, ich kann die Leute verstehen, die Kritik war ja schon vorab sehr groß. Da spielt der 16. gegen den 17. aus der Premier League auf einmal ein Finale. Und man hat es in diesem Finale auch schon gesehen. Man muss ja fair sein, fußballerisch, es war nicht das beste Finale. Das gebe ich durchaus zu. Aber ich sage auch mal so, am Ende des Tages ist es wichtig, wie du die Spiele gewinnst. Und ja, es war viel englisches Kick and Rush. Gerade am Ende, da hat ja Tottenham alles hinten eingeparkt, was du nicht parken konntest eigentlich. Aber am Ende, sage ich auch mal so, sie haben jahrelang mit den schönsten Fußball in der Premier League gespielt und haben nie was gewonnen. So, und es galt am Ende dieses eine Tor, was ja irgendwie auch so halb da reingeduselt war, galt es halt über die Zeit zu bringen. Und man hat auf der anderen Seite die Unfähigkeit von Manchester United in dieser Saison gesehen, offensiv, weil sie sind ja auch, hatten auch kaum gefährliche Aktionen, bis auf dieser Kopfball, glaube ich, in der Nachspielzeit. Und die absolut krasse Aktion von Mickey van de Ven. Das war ja wirklich Wahnsinn, wie er den Ball auf der Linie gerettet hat. Werde ich mir speziell einen Ausdruck zumachen und den hier irgendwo ins Zimmer hängen. Also insofern, ja, nicht das beste Europa-League-Finale. Und ja, auch kurios, dass Tottenham dann nächstes Jahr Champions League spielen wird als Tabellen 17. Denn auch gestern haben sie natürlich das letzte Heimspiel klar verloren gegen Brighton. Es war ja so klar. Aber ansonsten haben sich alle gefreut, eine schöne Parade unter der Woche gemacht. Und es sind alle glücklich. Kane hat seinen Titel, Son hat seinen Titel. Von daher, ja, alles gut. Und Arsenal hat keinen Titel. Das ist auch, bis auf die Frauen. Herzlichen Glückwunsch zum Champions-League-Titel. Die haben gegen Barcelona gewonnen. Das wollen wir vielleicht auch mal dazu sagen.
Ja, ganz genau. Ja, hat mich auch sehr gefreut für Tottenham. Und vielleicht, um mir noch einen Ex-United-Trainer zu nennen, auch das steht ja jetzt fest, Ten Hag wird neuer Trainer bei Leverkusen. Das heißt, das Ziel Mittelfeld ist endgültig manifestiert. Nein, natürlich nicht. Aber wir schauen natürlich auf diese Personalie sehr, sehr gespannt in der Folge, wenn wir dann tatsächlich auf die Saison nochmal zurückschauen und vielleicht auch schon mal einen Vorblick in die kommende Bundesliga-Saison wagen. Aber genau, vielleicht ganz kurz zum Finaltag der Amateure. Vielleicht kann man da noch ein, zwei Spiele rausheben, die vielleicht eine Besonderheit haben. Wir haben ja unter anderem Lok Leipzig, die nicht nur dritte Liga spielen werden, sondern auch Erzgebirge Aue, ja, den Pokal in Sachsen abgeluchst haben mit 6:5 im Elfmeterschießen. Wir hatten ein Top-Duell zwischen MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen am Niederrhein. Am Ende gewinnt Essen hier 2:1. Und ein gewisser VfL Osnabrück verliert gegen Blau-Weiß Lohne in Niedersachsen. Was fällt dir noch hier ganz knapp auf?
Du meinst zu diesem Spiel oder allgemein?
Generell.
Dass ich mir gewünscht hätte, dass Eintracht Mahlsdorf den Berlin-Pokal gewonnen hätte. Ist leider nicht passiert, hat sich BFC durchgesetzt. Aber ansonsten, natürlich aus Thüringer Sicht freue ich mich, dass seit sehr vielen Jahren endlich mal wieder es auch mal einen anderen Sieger gibt als Carl Zeiss Jena. Das war aber vorab klar, weil die auch das Finale gar nicht erreicht haben. Da hat sich der ZFC Meuselwitz gegen Anderfahner höher durchgesetzt. Und ansonsten können sich da, glaube ich, viele Vereine dann über attraktive Lose freuen, gerade für so Mannschaften wie Meuselwitz, Engers, Pirmasens. Übrigens auch herzlichen Glückwunsch mal an Sandhausen, die ja jetzt abgestiegen sind, aber immerhin den Landespokal noch geholt hat. Und dann haben sich so Mannschaften wie Hansa Rostock, Halle, sich souverän durchgesetzt. Viktoria Köln hat Aachen geschlagen am Mittelrhein, vielleicht auch noch ein Drittliga-Duell. Und Unterhaching hat überraschend verloren gegen Illertissen, werden sich ja beide dann nächstes Jahr in der Regionalliga Bayern duellieren. Und Wiesbaden hat die Sensation in Hessen verhindert, gegen Hessen-Kassel im Elfmeterschießen. Sicherlich für euch auch nochmal interessant. Aber insofern freuen wir uns dann, wenn dann bald wieder die erste Pokalrunde ausgelost wird und es dann heißt SV Hemelingen gegen Bayern München. Als Beispiel.
Ja, genau. Und wie schön, dass Schalke eben nicht im Amateurtopf gelandet ist am Ende, sonst. Aber naja, gut, auf Bielefeld könnten wir trotzdem treffen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Genau, so viel hierzu. Vielleicht noch ganz kurz international. Wir können noch ganz kurz erwähnen, dass Mats Hummels ja jetzt seinen Abschied bei Rom angekündigt hat und auch jetzt, ja. Es beendet, Sunderland steigt in die Premier League auf, sei noch hier erwähnt. Und in der kommenden Woche oder in dieser Woche finden ja die anderen beiden Finals europäisch statt. Zum einen Conference League in Breslau, am Ende Betis Sevilla gegen Chelsea. Das heißt, denn die nächste Chance für die Engländer, einen großen Titel davon zu tragen. Und natürlich das Champions League-Finale in München am Samstag, Inter Mailand gegen Paris Saint-Germain. Vielleicht ganz kurz zu Inter Paris. Was sagst du? An wen geht's am Ende?
Ich hätte ehrlicherweise Inter getippt. Die stehen allerdings noch ein bisschen jetzt mehr unter Druck, weil wir gerade auch beim internationalen Fußball waren, haben jetzt die italienische Meisterschaft verpasst, haben zwar ihr Spiel gewonnen, aber Napoli, also Neapel, hat gleichzeitig auch gespielt und auch gewonnen und somit die Meisterschaft dann geholt. Gab ja auch irre Videos aus Neapel, also die ganze Stadt war eingehüllt in Pyrotechnik. Also Wir haben das auch, haben da ordentlich auch die Sau rausgelassen. Insofern ist es für Inter umso wichtiger, dieses Finale zu gewinnen. Und für mich sind sie auch weiterhin so ein bisschen der Favorit, weil wie gesagt, Paris, die haben überragende Spieler, aber vielleicht noch nicht so die Erfahrung, denen fehlt vielleicht so ein bisschen die Abgezocktheit. Und insofern glaube ich, dass Inter leichter Favorit ist. Aber Betonung liegt auf leicht.
Ja, könnte der erste Champions League-Titel seit der Saison 2009-2010 sein, wo ja der Finalist am Ende Bayern München war. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Doppelpack Diego Milito, der das Ganze damals entschieden hat. Genau, wäre auf jeden Fall auch für Inter und auch generell für Italien, glaube ich, echt eine richtig große Geschichte mal wieder. Genau, so viel dazu. Und am Ende müssen wir natürlich noch erwähnen, David, wir werden uns in der Konstellation mit David Bücker nochmal wiederhören, sehr, sehr schnell sogar. In der kommenden Woche werden wir nämlich nochmal auf die komplette Bundesliga-Saison beziehungsweise auf die Saison im Fußball vielleicht auch generell nochmal ein bisschen genauer zurückschauen, was ja mittlerweile eigentlich eine Tradition bei uns ist. Wir schauen nicht nur auf die Bundesliga voraus, sondern eben auch immer darauf zurück. Das heißt, nächste Woche werdet ihr uns in dieser Konstellation nochmal hören, richtig?
Oh ja, das wird richtig, richtig spaßig. Wenn ihr die letzten Jahre dabei wart, dann wisst ihr das ja. Und in diesem Jahr wollten wir auch noch die Relegationsspiele auch noch abwarten. Auch da ist ja noch einiges noch ungeklärt. Genau. Und insofern wird das eine wieder sehr coole Sache. Wir werden natürlich auch unsere Tabellentipps vom Anfang der Saison wieder auswerten. Ich bin da sehr gespannt drauf. Wir haben ja in diesem Jahr zur Halbzeit, also zu unserer Hinrundenanalyse, haben wir ja, ich weiß nicht, das haben wir irgendwie vergessen, glaube ich. Weil normalerweise haben wir da ja auch immer ein Zwischenergebnis durchgegeben. Das haben wir in diesem Jahr nicht gemacht. Insofern bin ich umso gespannter, weil ich keinerlei Ahnung habe, wieso der Stand ist, habe ich wieder komplett vergessen. Aber wird sehr schön sein. Ja, und unsere Tippspiele werden wir wahrscheinlich auch auswerten. Es war in diesem Jahr, Spoiler, bei mir wieder absolut bodenlos.
Ja, ich glaube auch bei den Tipps, wo am Ende wer gelandet ist, werden wir wahrscheinlich auch wieder uns reichlich schämen. Aber deswegen ja hier nochmal natürlich die Info, seid dabei, wenn es dann in der nächsten Woche auch da die Sonderfolge gibt. Genau, und sonst, David, danke ich dir für diesen Rundumschlag
gerne.
In der Sportwelt der vergangenen Woche. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche, wie gesagt, wieder.
Macht's gut.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.